So geht Papa, der Väter-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Herzlich willkommen zum So geht Papa-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Birk Rühling und ich bin Bildungsjournalist und selbst Vater. Alle zwei Wochen spreche ich in diesem Podcast mit berühmten, spannenden und ungewöhnlichen Vätern über ihren Alltag. Mein heutiger Gast ist Flo von Deine Freunde. Als Schlagzeuger der Popband war er ein Teenie-Idol. Nach dem Ende der Band arbeitete er lange als Erzieher in einer Kita und ist nun Musiker in der wohl coolsten und erfolgreichsten Kindermusikband dieser Tage, und zwar Deine Freunde. Außerdem ist der Papa von zwei Kindern. Genau. Herzlich willkommen, Flo. Das ist toll, dass du dir Zeit genommen hast,
Mitten
in Zeiten von Corona.
Aber sehr gerne doch.
Genau. Ich habe eine Frage, die stelle ich erstmal allen Gästen. Und zwar, wolltest du eigentlich immer Vater werden? Also, oder kam das sozusagen erst im Laufe der Jahre?
Oh, interessante Frage. Also, ich glaube, auch wenn es auf jeden Fall Phasen in meinem Leben gab, in denen ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte oder mir nicht vorstellen konnte, wie das wohl ist, war trotzdem schon immer der Wunsch bei mir da. Also, und das weiß ich so gut, weil ich noch weiß, dass mein bester Kumpel von damals immer, der hat das für sich immer kategorisch ausgeschlossen. Das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass er immer gesagt hat, nee, das geht nicht, und da hat sich damit so doll auseinandergesetzt und sich eigentlich dagegen entschieden. Und da habe ich schon damals in den Gesprächen immer gemerkt, und da waren wir so, ja, Kinder und Jugendliche, dass ich das schon mir sehr wünsche für mein Leben. Das auf jeden Fall.
Okay. Und ist er denn heute Vater?
Das war der erste von uns, der ein Kind bekommt. Das war der erste aus dem Freundeskreis, der ein Kind und mein heutiges Patenkind bekommen hat, sozusagen. Beziehungsweise seine Freundin hat diesen Job des Bekommens für ihn übernommen. Aber ja, er war der Erste.
Ja, sehr gut. So viel zum Thema Pläne, die man in der Kindheit macht.
Man sollte das mit diesem Kinderwunsch, weiß ich nicht, ob das schon so richtig, was bringt sich dagegen, schon in der Kindheit oder in der frühen Jugend auszusprechen. Wobei manche Leute wissen sehr früh, was sie wollen vom Leben. Und das ist dann ja auch cool. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch schön, dass man da immer wieder Überraschungen erlebt und dass dann gerade derjenige, der das am meisten ausgeschlossen hat, der Erste ist, der es dann dem ist doch passiert, wollte ich gerade sagen. Aber ganz so passiv ist es ja nicht.
Genau. Wir nehmen ja mitten in Zeiten von Corona auf. Wie geht es euch? Habt ihr als Familie einen guten Corona-Alltag gefunden? Seid ihr gut durch,
ja, ohne Kita, Schule? Gut, dass du das jetzt fragst und nicht vor drei Wochen, denn da hätte meine Antwort wahrscheinlich noch sehr anders ausgesehen. Jetzt gerade sind wir irgendwie in so einer, ja, ich weiß nicht, ob es eine Phase ist, aber wir sind so über den Punkt hinaus, dass es so mal genervt hat oder so, oder wir auch schlicht überfordert waren mit allem, was so zu tun und nicht zu tun ist. Jetzt gerade seit einigen Tagen habe ich das Gefühl, und haben wir auch innerhalb der Familie das Gefühl, zumindest meine Frau und ich, dass wir irgendwie einen neuen Rhythmus gefunden haben, der uns gefällt. und festgestellt haben, dass doch vieles machbarer ist, als wir das uns vielleicht vorher mal ausgemalt haben. Und jetzt gerade ist eigentlich echt eine gute Zeit. Jetzt gerade ist so gut, dass ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen könnte, von heute auf morgen den Schalter wieder den Hebel wieder umzulegen und direkt da anzusetzen, wo wir aufgehört haben.
Genau. Kommen wir mal machen wir jetzt mal einen ganz eleganten Schlenker. Und zwar gehen wir in das Jahr 1991. Und zwar habt ihr da als Kinder eine Band gegründet, aus der mal eine Pop-Sensation im Viva-Sprech zu bleiben, werden sollte. Wie hat sich das für dich angefühlt, wenn du jetzt, unsere Kinder werden sich wahrscheinlich mal an die Corona-Zeit vielleicht erinnern, die etwas älteren. Du erinnerst dich sozusagen an wilde 90er.
An wilde 90er und die Corona-Zeit.
Und die Corona-Zeit, genau. Wie hat sich das für dich angefühlt? Würdest du die Zeit charakterisieren, als ihr durch die Decke gegangen seid?
Es war nicht so ein Schock für uns, wie man vielleicht meinen könnte, was damit zu tun hat, dass ich das ja das alles von Anfang an miterlebt habe und also jetzt das nicht von außen betrachtet habe. Von außen betrachtet waren wir plötzlich da, waren in der Bravo, hatten Musikvideos, die bei Viva rauf und runter liefen und kamen so aus dem Nichts und waren ja super jung, einfach noch so 16 Jahre alt. Aber aus meiner Sicht, und du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben 1991 die Band gegründet, wir waren gerade 10 und 11 Jahre alt. Und uns gab es also schon immerhin circa 6 Jahre, die wir uns mit vollem Einsatz und voller Leidenschaft dieser Band gewidmet haben, bevor dieses Sprungbrett, also bevor die ersten Musikvideos bei Viva liefen und es die ersten Beiträge irgendwie bei uns gab. Das heißt, für mich fühlte sich, es war zwar überraschend, dass das dann so, so schnell erfolgreich wurde, aber trotzdem fühlte es sich für mich und auch für die anderen Jungs aus der Band, das war für uns ein gefühlt langer Weg dahin. Ne? Also und 6 Jahre aus Kindessicht oder jugendlichen Sicht vergehen auch langsamer als jetzt zum Beispiel 6 Jahre aus Elternsicht. Ne? Wir reden ja jedes Jahr darüber, wie schnell das Jahr wieder an uns vorbeifliegt. Und es stimmt ja auch, dass das mit Kindern in der Wahrnehmung einfach so ist. Aber aus meiner Perspektive damals waren diese 6 Jahre eine Ewigkeit. Also gefühlt habe ich mein halbes Leben der Band gewidmet, bevor wir damit berühmt wurden. Und deshalb war das dann auch nur eine logische Schlussfolgerung. Und wir hatten ein Umfeld damals mit unserem alten Manager Jonas, der uns sehr, sehr weitsichtig auf das vorbereitet hat, was psychisch mit einem passiert in der Zeit, wo dich dann alle loben, die alle auf die Schulter klopfen und du viel Erfolg hast. So.
Das klingt gut. Wir sind ja jetzt aber, das ist ja jetzt ein Vater-Podcast und wir wollen sozusagen deshalb mal so ein bisschen auf deine Eltern oder auf eure Eltern schauen.
Ja.
Welchen Anteil hatten denn deine Eltern oder eure Eltern an dem Erfolg? Also
ja, die waren schon auch verantwortlich für einen großen Teil unseres Erfolges, wenn du so willst. Denn in der Aufbauarbeit, also in diesen 6 Jahren, die ich gerade beschrieben habe, da hatten wir natürlich keine Tourbusse oder Manager oder irgendwie sonst was oder eine Crew oder irgendwie sonst wen, sondern wir hatten unsere Eltern, ne, die uns, meine Mutter hat da einen herausragenden Job gemacht, muss ich sagen. Da sind mir die Eltern der anderen Echtmitglieder bestimmt auch nicht böse, wenn ich sage, meine Mutter war eigentlich die krasseste, weil sie immer diejenige war, die uns kilometerweit mit Instrumenten im Kofferraum zu jedem Scheißauftritt, den wir irgendwo hatten, gefahren hat, die dann da 4 Stunden ihrer Zeit totgeschlagen hat. Aber auch immer super, also die war nicht desinteressiert, die hat ja auch, die mochte das, glaube ich, auch nah an, da dran zu sein und irgendwie mitzubekommen, wie wir so als Band sind und wie spannend das für uns ist, so kleine Auftritte zu haben und so. Aber die hat halt echt richtig Kilometer gefressen und uns zu unmöglichen Zeiten, Tages- und Nachtzeiten, quer durch Norddeutschland gefahren, nur damit wir unsere Musik machen können. Ne? Also, und als wir dann weg waren, also und mit weg meine ich, als wir mit 16 und 17 den Plattenvertrag unterschrieben haben und dann nach Hamburg gegangen sind und von hier aus unser neues, spannendes Leben weitergelebt haben, da war sie dann natürlich ein bisschen raus aus der Sache. Und ich glaube, das hat auch, wenn ich mir das heute, wo ich selber Papa bin, vorstelle, ist es eigentlich unglaublich, wie schnell sie mich loslassen musste, nachdem sie eine ganze Zeit lang, zumindest so partweise, sehr nah dran war. An mir und an uns. So, ne? Und dann sind wir weggegangen und waren nur noch im Fernsehen und auf roten Teppichen und auf irgendwelchen großen Bühnen. Und muss ich sagen, finde ich aus heutiger Sicht krass, dass sie mir dann nie das Gefühl gegeben hat, ja, keine Ahnung, dass ich die vergessen hätte oder dass ich denen mal hätte mehr erzählen sollen oder sonst was, sondern die hat das dann zugelassen, dass ich dann weg war und mich, weiß ich nicht, einmal im Monat per Telefon gemeldet habe oder so. Ne? Mhm. Was sicherlich nicht leicht ist. Für mich jetzt, heute, unvorstellbar. Ich könnte dieselbe Kraft nicht aufbringen, die meine Eltern aufbringen mussten, um mich so früh gehen zu lassen, glaube ich.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie das wäre, wenn deine Kinder mal, keine Ahnung, Influencer, Popstars, was auch immer, was dann in der Zeit irgendwie der heiße Scheiß ist, werden, wie du dann da reagieren würdest?
Wärst du? Na, im Grunde, also ich muss wirklich sagen, auch wenn ich es eine Mammutaufgabe finde, aber eine die größte Scheibe, die ich mir versuche, von meinen Eltern abzuschneiden, ist genau die. Also ist genau das, dass ich halt nicht versuche, meine Schablone von was ich mir für meine Kinder wünsche, über die rüber zu stülpen und die damit auch irgendwie unter Druck zu setzen, meinem Wunsch entsprechen zu müssen oder so, sondern ich würde mich schon sehr freuen, wenn sie es schaffen, dem, was sie selber interessiert und was sie persönlich begeistert, so nachgehen zu können, dass sie damit vielleicht ihren Lebensunterhalt irgendwann verdienen. Was schon mal an sich eine große Aufgabe ist, weil also 90% meiner Freunde arbeiten nicht das, worauf sie Bock haben. So, ne? Und das ist auch nicht das, nichts, was jeder sich so, so American Dream-mäßig, du kannst nicht immer, also ich bin schon dafür, den Leuten zu sagen, so, ey, geh genau deinem Interesse und deinem Gefühl nach und guck, wo es dich hinführt. Aber ich würde jetzt auch nicht so auf ganz naiv so, geh da raus und lebe deinen Traum. So, so einfach ist es nicht irgendwie. Und aber wenn eine Liebe zu einer bestimmten Sache so ausgeprägt ist, dass, dass man bereit ist, dafür auch Risiken in Kauf zu nehmen oder auch zum Beispiel unter widrigeren Bedingungen zu leben. Ich habe zum Beispiel Musik immer gemacht, egal wie, ob es mir gerade finanziell gut oder schlecht damit ging. Das ist für mich, das hat auf einer ganz anderen, also heutzutage bin ich super dankbar dafür, dass ich davon leben kann, aber ich würde Musik so oder so machen, weil es das ist, was mich persönlich im Gleichgewicht hält. So, und ich wünsche mir für meine Kinder, dass die auch was finden, was sie, also was ihr Leben am Ende lebenswert macht. Und das ist, wenn du dich den größten Teil deiner dir zur Verfügung stehenden Stunden mit etwas auseinandersetzt, was auch irgendwie, was dich auch irgendwie interessiert oder was einen Mehrwert für dich hat. Trotzdem bin ich auch froh, wenn die einfach Zahnarzt oder Anwalt oder so werden. Entschuldigung, das sind auch keine leichten Sachen. Oder irgendwelche Jobs machen, ihr Leben lang. Aber solange ich irgendwie, das klingt so kitschig, ne? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, musst du jetzt mal sagen. Aber wenn man jetzt sagt, ich will nur, dass meine Kinder glücklich sind, dann ist es so, ja, ich bin ja auch selber nicht die ganze Zeit glücklich. Darum kann es also nicht gehen. Aber irgendwie so eine generelle Balance im Leben zu finden, dass man das Leben zu möglichst allen Zeitpunkten lebenswert findet, das finde ich schon so ein Goal. Wenn du das hast, dann ist schon alles okay.
Ja, ich bin voll bei dir. Das ist jetzt vielleicht nicht das, keine Echtkarriere, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe Lehramt studiert und habe dann quasi den sicheren Job als Mathelehrer quasi dann aufgegeben, um Journalist zu werden. Und habe dann Musikjournalismus studiert. Und was für meine Eltern im ersten Moment der absolute... völlig weit weg, also also keine Ahnung.
Ja klar, und du hast sie nicht so wie ich schon mit 10 dran gewöhnt, dass der Junge auf jeden Fall Musiker wird, sondern bist so zu einem Zeitpunkt damit gekommen, wo du eigentlich schon voll gesettelt wirktest.
Ja, genau.
Das ist noch schwerer auf jeden Fall.
Genau, und von daher würde ich auch immer sagen, so ey, komm, egal, wenn du vergleichende Literaturwissenschaften und Philosophie studieren willst, Kunstgeschichte, mach einfach.
Ja.
Also, guck wie du damit um die Runden kommst, irgendwie geht's schon.
Ja.
Du hast etwas Spannendes gesagt, du hast sozusagen etwas gefunden, was dich erfüllt. Jetzt, nach dem Ende von Echt, habe ich gelesen, du machst ganz viele Jobs, um dich natürlich auch über Wasser zu halten. Du fängst dann deinen Zivildienst an in einem Kindergarten. Würdest du denn sagen, dass diese Arbeit mit Kindern, dass dieses den Zivildienst machen, für dich auch so ein Punkt ist, dass du merkst, okay, die Arbeit mit Kindern oder der Umgang mit Kindern, das ist irgendwie etwas, was für dich etwas ist, was du so deinen Rest deines Lebens machen kannst oder einen großen Teil deines Lebens machen kannst?
In eingeschränkten Formen ja. Also ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass, also du musst wissen, bestimmte Sachen fangen irgendwann an, mich zu langweilen. Vor allem, wenn es so, kann ich jetzt an nichts festmachen, aber in der Kita und bei der Arbeit mit den Kindern habe ich gemerkt, dass das etwas ist, was nicht, also was für mich eigentlich das Gegenteil von langweilig definiert, weil es ganz viele, ganz kleine Prozesse sind, die innerhalb von kürzester Zeit eigentlich passieren. Besonders wenn du es jetzt mit uns Erwachsenen vergleichst, die irgendwann auf einem Level so ein bisschen stehen bleiben, dann vielleicht irgendwann, keine Ahnung, ein bisschen schlauer werden oder so oder auch ein bisschen weniger schlau, aber da ist jetzt nicht mehr so viel los. Irgendwann hast du nicht mehr so die 7-Meilen-Stiefel an in der Entwicklung. Und bei den Kindern ist das ja was anderes. Das fand ich ganz, ganz erfrischend und ganz belebend eigentlich, von Tag zu Tag wieder diese kleinen Prozesse mitverfolgen zu können, in denen sich dieses junge Leben einfach noch befindet. Das ist spannend. Das ist für mich die Definition von Spannung.
Was hast du in dieser Zeit dann über Erziehung oder auch vielleicht über Kinder gelernt, das dir heute oder das dich als heute als Vater beeinflusst? So.
Vieles wahrscheinlich so. Vieles im Kleinen. Jetzt um konkretes. Ich muss gerade mal über ein konkretes Beispiel nachdenken. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass meine eigenen, wie soll ich das jetzt, also ich muss überlegen gerade, wie ich das sage, dass es nicht komisch rüberkommt, aber so meine eigenen Aggression, die ich zwischendurch habe, oder meine eigene Wut in bestimmten Momenten, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder so, dass es immer der Weg ist, den ich zu mir zurückverfolgen muss. So. Dass ich immer gucken, also dass es nie, und damit meine ich wirklich nie die Schuld des Kindes, es liegt immer in meiner eigenen Verantwortung, wie wütend mich etwas macht, beziehungsweise wie ich dann mit dieser Wut umgehe. Und wir haben das als Eltern so oft, finde ich. Es geht schon da los, wenn die Kinder sich nicht so anziehen wollen, wie wir, weißt du, jetzt zieh dir eigentlich deine verdammten Schuhe an, so. Das wäre, glaube ich, vorher was gewesen, bevor ich diesen Job gemacht habe und bevor ich auch so gute, ich hatte zum Beispiel eine Chefin, von der ich wahnsinnig viel gelernt habe, was genau diese Ebene angeht, dass du irgendwann checkst, so, als Elternteil checkst oder checken solltest, es liegt einfach bei dir und es ist nicht das Kind, was das jetzt sofort kapieren muss. So, weißt du, es ist irgendwie, es liegt ganz oft, oder nicht ganz oft, es liegt einfach meistens in den allermeisten Fällen bei uns und es ist unsere Aufgabe, weil wir die Weitsicht haben, weil wir die Erfahrung haben und weil wir in dem Fall einfach die Verantwortung tragen, zu erkennen, was in unserem Verantwortungsbereich liegt. Und es ist eben nicht, dass die Kinder immer so funktionieren müssen, wie wir das jetzt gerade erwarten, oder dass wir erwarten, dass die Kinder verstehen, dass sie jetzt so funktionieren müssen, sondern sie einfach in den besten Momenten meiner pädagogischen Arbeit habe ich das Begleiten und nicht das Erziehen gelernt. Und das Begleiten kannst du, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man begleitet. Und es ist natürlich in bestimmten Momenten auch einfach wichtig, da zu sein und trotzdem auch anzuerkennen, ich bin jetzt der Bestimmer, der hier sagt, was nicht okay ist und was okay ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber während Erziehen so ein Bild ist, was ja schon so, das ist ja schon als Bild so, wie irgendwie stelle ich mir jemanden vor, der sich irgendwo, weißt du, mit Kraft und schon einem roten Gesicht vor Anstrengung runterbückt und versucht, irgend so ein Büschel irgendwie Unkraut aus dem Boden rauszuziehen, so, finde ich das Begleiten ein sehr viel schöneres Bild. Und in den guten Momenten meiner pädagogischen Arbeit habe ich immer gelernt, dass das Begleiten für mich das viel funktionierendere Mittel ist, um heiter irgendwie an der Seite des jungen Lebens zu sein. So, meine Güte. So. Neben tausend Sachen, die ich da noch so gelernt habe, irgendwie so, weißt du, im Kleinen so. Aber ich kann dir jetzt so richtig große, beispielhafte Darstellungen, glaube ich, gerade nicht geben.
Warst du denn genauso hilflos wie alle anderen Väter, wenn es deine eigenen Kinder waren?
Ja, natürlich. Und das liebe ich. Ich liebe die Hilflosigkeit und auch so dieses, ich lieb's auf der einen Seite, Rapper von der coolsten Kinderband der Welt zu sein, von dem man vielleicht auch manchmal denkt, dass, weil wir über solche Themen singen und weil wir uns ja auch manchmal ein bisschen drüber lustig machen und dadurch wirken, als hätten wir das alles durchschaut, liebe ich's, mit der eigenen Hilflosigkeit konfrontiert zu werden. Und weil das halt auch was ist, denke ich, was uns Eltern alle eint. Ne? Du kannst mal irgendwie ein absolut gemütlichen, alles läuft rund Tag mit der Familie haben, so, du bist draußen unterwegs, triffst Freunde, es ist irgendwie es ist alles wie im Bilderbuch so. Und einen Tag später kann es einfach der größte Stress und es läuft schon, man steht schon mit dem falschen Fuß auf und keiner versteht sich und die innerfamiliäre Kommunikation ist für den Arsch so und du kommst dir vor wie die letzte Familie auf der Welt und da würde eine sehr viel größere Scham für mich herauswachsen sozusagen oder ein sehr viel größeres Schamgefühl, wenn ich nicht wüsste, dass es einfach allen so geht. Es geht allen Menschen mit Kindern so, dass zwischendurch läuft es und dann hat man so dieses, dann ist es einfach ein ganz tolles familiäres Miteinander so und dann greift ein Zahnrad ins andere und es ist einfach toll und an anderen Tagen hast du einen kompletten Motorschaden und nichts funktioniert mehr so und ich habe für mich oder wir haben für uns ein bisschen gelernt innerhalb unserer kleinen Familie diesem Druck nicht mehr nachzugeben, einem Idealbild hinterher zu laufen. So, weil das funktioniert einfach nicht. Das ist völlig realitätsfern und das muss es auch nicht. Das muss es überhaupt nicht. Und es ist eher der Anspruch daran lächerlich, als es nicht zu erreichen.
Jeder schnauzt mal sein Kind an und jeder hat tolle Momente als Vater. Jeder hat so, aber diese völlige, also ich finde das auch sehr faszinierend, dass man ja eigentlich in so einem, man wird ja in einem Moment Vater, wo man glaubt, das Leben zu verstehen. Weißt du, so, du bist etwas älter, du hast schon viel gesehen, du hast Lebenserfahrung, du bist in deinem Job irgendwie auch in Ordnung so und dann wirst du Vater und jedes Mal, wenn du gerade das Gefühl hast, also mit kleinen Kindern ist es ja noch extremer, du hast den Dreh gerade raus und du bist der Super King, kommt die nächste Wachstumsphase, dann kommt die nächste Trotzphase, sonst irgendwas.
Dauernd passiert was Neues.
Und du bist wieder der letzte Otto.
Du bist der allerletzte Otto. Und da, aber was du gerade gesagt hast, das finde ich dann halt auch wichtig, dass man seinem Kind auch rückmeldet, dass man selber auch mal der letzte Otto ist. Ich mache das zum Beispiel immer, wenn, meine Kinder sind nicht in jeglicher Situation zugänglich für diepe Gespräche, sage ich mal. Aber wir haben so einen Moment immer jeden Abend und das ist, wenn die schon ihre Schlafanzüge anhaben und wir in der Höhle liegen und ich denen noch eine Geschichte vorgelesen habe und wir in so einem richtigen der Tag liegt hinter uns Modus sind. Und dann sind auch die Antennen von denen ganz anders ausgerichtet. Und dann kann ich die auch in den Arm nehmen und sagen, ey, wisst ihr was? Heute war Papa der letzte Otto. Es tut mir leid, dass ich euch in der und der Situation so angeschnauzt habe. Das war verkehrt. Das war eigentlich nur, weil ich gerade irgendwie ein Problem hatte oder so. Und in diesen Momenten merke ich dann auch, dass die das verstehen. Und ich finde es auch wichtig für uns als Eltern, dass wir uns eben nicht immer so überstilisieren zu denjenigen, die immer alles richtig machen, sondern dass wir in den richtigen Momenten uns unseren Kindern auch als das präsentieren, was wir sind, nämlich auch am Ende einfach fehlerhafte Menschen. So. Und dass das vielleicht auch wichtig für deren Entwicklung ist, zu sehen, ach krass, guck mal, meine Eltern irgendwie zeigen Schwäche oder geben eigene Fehler zu oder so. Und das sind immer sehr schöne Momente. Ey, und noch ein Beispiel, als du mich gerade gefragt hast, ob ich auch manchmal so versag im Alltag oder ich weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber nur eine kleine Story dazu, die jetzt nicht so lange her ist, war ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz. Und ich habe schon jetzt mittlerweile als Flo von deine Freunde schon so ein Level, wo ich auf Spielplätzen auf jeden Fall erkannt werde von Vätern und Müttern, die ungefähr in meinem Alter oder ein bisschen älter sind. Und mein Sohn war so bei der Seilbahn und er hat seine Runde gemacht, wie die anderen Kinder auch. Und da war halt so diese typische Seilbahnschlange aus wartenden Kindern. Und als er seine Runde gemacht hat, wollte er das Ding nicht mehr loslassen. Er wollte die Seilbahn nicht mehr loslassen. Und dann habe ich so erst versucht, so auf ihn einzureden und so, guck mal da, die anderen Kinder warten doch auch und so. Das fändst du doch auch doof. Und es hat alles nichts genützt. Er hat sich an dem Ding festgeklammert und hat es einfach nicht losgelassen. So, ne? Und dann, irgendwann waren wir an dem Punkt, weil er dann auch so ein bisschen angefangen hat zu schreien und lauter zu werden, haben sich schon ein paar Leute umgeguckt und schon gecheckt, ah, hier, guck mal da, der Typ von deine Freunde, der kriegt da seinen Sohn nicht weg von der Seilbahn. Dann habe ich das Ganze aufs nächste Level gehoben, weil ich dachte, okay, es geht jetzt nicht anders, die Kinder hinten, die werden schon ungeduldig. Dann habe ich versucht, ihn von dem Ding abzuziehen. Ne? Also richtig so, ich umfasse ihn von hinten und versuche ihn von dieser scheiß Seilbahn wegzuziehen und gehe mit dem Ding so sehr auf Spannung mit der Seilbahn, dass in dem Augenblick, als er sie endlich loslässt, weil ich ihn mehr oder weniger ruppig davon dann irgendwann losziehe, diese Seilbahn nach vorne schnellt und ein Mädchen,
was da gerade sitzt aus seiner Kita-Gruppe, voll am Kopf erwischt und halt so richtig, richtig einmal wegpuncht, so, weißt du? Und alle gucken natürlich so. Und das sind genau diese Momente, die dann in dem gelebten Augenblick unfassbar unangenehm sind. Übrigens, der Kleinen geht's gut. Ich habe sofort abgecheckt. War alles in Ordnung. Das Ding war aus Gummi, glaube ich. Also sie hat es gut überstanden. Gut, alles okay. Aber es war halt ein denkbar unangenehmer Moment, wie man ihn als Elternteil einfach nicht gerne auf dem Spielplatz hat. Und trotzdem gelingt es uns dann in den meisten Fällen, nicht in allen, paar Stunden später abends da zu sitzen. Und wenn ich die Geschichte dann mit den Kindern zusammen, wenn wir da zusammen nochmal drüber reden und irgendwie gucken, wie war das heute eigentlich auf dem Spielplatz, dass wir dann sogar am Ende ein bisschen drüber lachen können, obwohl es ein so unangenehmer Moment war. Und ich denke, das Leben gibt einem sehr viele Möglichkeiten, das eigentlich zu tun, dass du selbst über die unangenehmen Momente, wenn du sie irgendwie offen kommunizierst oder auch das Lustigere daran entdeckst, dass man, dass sie dann nicht mehr so unangenehm sein müssen.
Jetzt seid ihr ja tatsächlich auch auf einem Level als Kindermusiker, in dem euch wahrscheinlich fast alle Menschen mit Kindern kennen. Also keine Ahnung, ihr wart ja jetzt gerade bei The Voice Kids, also das heißt, da haben auch noch mehr Leute euch gesehen. Kriegen deine Kinder mit, dass du prominent bist? In irgendeiner Form?
Prominent? Also, das weiß ich nicht genau. Die wissen, dass ich Musik mache und die wissen, dass zu unseren Konzerten sehr viele Leute kommen. Und was sie auch wissen, wenn sie mit mir unterwegs sind, beim Einkaufen oder einfach draußen unterwegs, dass wir oft stehen bleiben und ich mit irgendwelchen Leuten kurz quatsch. Das kannten die aber auch, also das kannte mein Sohn von Anfang an und dann nicht nur mit Leuten, die jetzt vielleicht mal, weiß ich nicht, mich auf der Straße erkennen, mit vielleicht Kindern und dann irgendwie ein Foto oder ein Autogramm haben wollen, sondern auch einfach so, dass ich bleib gerne stehen und schnack mit Leuten und ich mag einfach Gespräche mit Menschen und das irgendwie sind die das gewohnt von mir. Diese Prominenz, keine Ahnung, die gucken jetzt halt nicht The Voice Kids, so, weißt du, wir sind gerade wir sind bei der Sendung mit der Maus, so, das ist unser Thema. Sonntagabend, 20.15 Uhr Shows, da sind die schön im Bett und pennen seit einer Stunde, wenn meine Frau und ich das gut hinbekommen haben. Und sie merken es jetzt nicht daran, unsere Kinder merken meine Prominenz nicht daran, dass wir irgendwo in einer Villa leben und einen Chauffeur haben und einen Koch oder irgendwie sonst was. Wir führen ja ein ganz normales Leben am Rand der Schanze in Hamburg. Und da werde ich jetzt auch jetzt draußen in unserem Alltag nicht groß anders behandelt von den Leuten, wenn die uns treffen. Außer die haben halt Kinder dabei und die haben dann Bock, irgendwie, ja, kurz, was ich gerade eben meinte, ein Foto zu machen oder so. Aber ob das meinen Kindern nun die Ehrfurcht eines prominenten Vaters einflößt, ich denke nicht.
Beeinflusst denn eure Musik trotzdem euren Familienalltag? Im Sinne von, deine Kids hören deine Musik oder versuchst du auch da, das möglichst rauszuhalten? Und es ist so ein bisschen wie, als würde Papa ins Büro gehen, außer dass Papa vielleicht...
Nein, ich freue mich schon. Ich würde mich freuen, wenn die Kinder das ein bisschen mehr feiern, auch was ich mache. Aber sie... jetzt mit dem letzten Album, mit dem Helikopteralbum, da haben sie jetzt tatsächlich auch so, dann, die haben diese kleine Tony-Box, wo man diese Figuren oben drauf stellt. Ja. Und da haben sie von Anfang an gezeigt, also auf den neuen Scheiß stehen sie. Und das finde ich natürlich super. Und April, das ist jetzt auch, wäre jetzt billig, dir das zu erzählen, nur weil das unsere letzte Auskopplung war, aber es ist halt so, das ist das letzte Video, was wir veröffentlicht haben zu einem Song von diesem Album. Und das ist so der Hit bei uns in der Familie, da singen die Kinder richtig gerne mit oder finden, ja, da sind sie voll dabei und zeigen mir auch das erste Mal, wie es ist, wenn sie sich für meine Musik begeistern. Ein Gefühl, das ich vorher noch nicht kannte.
Lustigerweise, mein Sohn liebt Häschenhüpf.
Ja.
Von euch. Geht wahnsinnig ab. Und zu meiner Schande, die Kinderversion von Volker Rosin von Mama Lauda.
Ja.
Das ist die jugendfreie Version davon und das müssen wir ganz oft hören. Aber da geht der Wahnsinn nicht so ab. Und dann Häschenhüpf und dann geht's ins Bett.
Noch einmal alle machen, bevor es ins Bett geht und dann.
Genau.
Ja.
Hast du auch so ein Kindermusik Ritual. Und vielleicht nochmal so als, ihr habt ja sozusagen auch Kindermusik so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Vielleicht auch manche Bands ermutigt oder auch Plattenfirmen ermutigt, Musiker unter Vertrag zu nehmen, die keine klassische Kindermusik machen. Hast du trotzdem irgendwie einen Bezug zu klassischer Kindermusik? Läuft bei euch auch Rolf Zukowski oder und Co.?
Bei uns zu Hause läuft, besonders wenn die Weihnachtszeit wieder eingeläutet wird, dann mache ich gerne Rolf an, weil mich das zum einen an meine eigene Kindheit erinnert, in der ich die ersten Jahre wirklich viel Rolf gehört habe. Also zumindest bis ich 6, 7 Jahre alt war, glaube ich. Das mache ich also gern. Und ansonsten nicht so sehr, ehrlich gesagt. Also ich versuche zum Beispiel zwischendurch mit meinen Kindern auch so klassische Kinderlieder zu singen. Und manchmal, unsere Tochter steigt manchmal mit ein. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ein bisschen, wie es bei mir früher auch war als Kind, da hat es Spaß gebracht, in der Kita oder mit Freunden zu singen. Aber mit den eigenen Eltern war schon auch ein bisschen peinlich irgendwie. Also ich weiß gar nicht warum, weil es ist ja was Schönes zusammen zu singen. Und Weihnachten, keine Ahnung, habe ich auch mal mit meinen Eltern dann irgendwie ein bisschen was zusammen gesungen. Aber dadurch, dass ich mit 2 Brüdern aufgewachsen bin und wir eher sowas immer verarscht haben, so wenn jetzt Kinder mit den Eltern zusammen singen, so gut peinlich. So und aus dieser Rolle, glaube ich, bin ich nie richtig rausgekommen. Auch wenn ich mir das jetzt für meine eigenen Kinder und mich eigentlich sehr wünsche. Und diese Momente gibt's nicht so oft. Da haben wir bei uns tatsächlich andere Sachen, die uns verbinden. Also wir tanzen zum Beispiel richtig gerne zusammen. Das Neueste ist jetzt von Sweat. Nee, Quatsch, von Inner Circle, Sweat, a la 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 long, a la 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 long, long, le long, long, long. Da fahren die Kinder gerade mega drauf ab und das machen wir dann immer, wenn wir fertig gegessen haben nach dem Abendbrot, wird einmal Inner Circle laut aufgedreht und dann hüpfen wir nochmal über die Kissen. Die eigene Musik kommt da ab und zu mal vor, aber nicht oft und ich finde auch, muss sie auch nicht. Aber nächstes Jahr, wenn es wieder Konzerte gibt und so weiter, dann glaube ich, die waren jetzt schon ein, zwei Mal mit auf Konzerten und beim letzten Mal auch so, dass die schon, das war schon so ein anderes, so, hä, was macht Papa denn da? Und die singen alle mit und so. Und ich glaube, beim nächsten Mal, da wird der Groschen aber richtig fallen und dann können die auch endlich mal kommen und mir auf die Schulter klopfen. Mit höchste Zeit.
Sehr gut. Nein, Quatsch. Das passt vielleicht auch jetzt so, die letzten beiden Fragen, die ich auch allen Gästen sozusagen stelle. Was würdest du dir denn wünschen, was deine Kinder mal über dich sagen?
Das Schönste und auch, boah, ist nicht so leicht, sich da zu entscheiden, aber ich glaube, das Schönste und auch gleichzeitig Krasseste, was sie über mich sagen könnten, wäre, bei Papa durfte ich so sein, wie ich bin.
Ist cool.
Und was auch toll wäre, er war der krasseste Rapper damals.
Der Podcast heißt ja So geht Papa. Und das ist ja so ein bisschen ambitionierter Titel. Aber
sehr, habe ich auch gedacht. Ich habe bei dem Titel dachte ich so, okay.
Also wir waren uns ja schon einig, dass es darauf keine Antwort gibt. Aber hast du sowas wie einen Tipp zum Abschluss, so einen coolen Papa-Hack für alle jungen werdenden Väter?
Ja, kann ich sagen.
Was du mitgeben willst?
Was denn? Perfektion ist kein Ziel, ist kein nötiges Ziel, gut genug reicht. Ne? Kann man nicht oft genug betonen im Land der Ratgeber. So, ich glaube, es gibt kein Land, was so viele scheiß Ratgeber produziert wie unseres. Und wir haben eine mächtige Waffe, die wohnt in uns drin, die nennt sich Intuition. Und meistens macht man keinen Fehler, wenn man ihr einfach traut. Und wenn es doch mal daneben geht, dann
kann man sich entschuldigen.
Dann kann man sich entschuldigen und es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wirklich, gut, gut genug ist gut genug.
Das klingt gut. Okay, super. Das war ja, genau, ich glaube, wir sind am Ende. Wir haben alles gesagt.
Ja, cool. Hat mir Spaß gebracht.
Auf jeden
Fall. So geht Papa also.
So geht Papa also. So, vielen Dank für das echt super Gespräch. Genau. Super. Okay, dann an alle Hörer da draußen würde ich sagen, ihr schaltet einfach in 2 Wochen wieder ein, wenn der nächste Papa kommt. Und genau. Und dir wünsche ich auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Zeit mit Corona.
Dankeschön. Die wünsche ich dir auch und euch auch da draußen. Bleibt gut gelaunt.